SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juni 1889. Die Pizza Margherita soll erfunden worden sein.
Gewissheiten sind wunderbar. Die Erde ist eine Kugel, die Pizza ist eine Scheibe. Ob blauer Planet oder Pizza, in beiden Fällen war der Anfang bescheiden, aber ein Erfolgsrezept. Schnuppern wir also in die Backstuben der
Pizzaioli,
der Pizzabäcker in Italien, der Heimat der klassischen Pizza Napoletana.
Die Zutaten für gute Pizza sind das Wichtigste. Gutes, hochwertiges Mehl, Fior di Latte. All die frischen Zutaten wie Tomaten und guter Basilikum.
Es muss ein guter Teig sein, mit besonderem Mehl, eines, das gut aufgeht.
Außer Mehl, Wasser, Salz und Hefe bedarf es beim Pizzabacken auf jeden Fall Passione.
Es braucht Leidenschaft. Man darf es nicht nur als Arbeit betrachten, wirklich, Leidenschaft, basta. Besonders für den Teig. Capito?
Passione per l'impasto, per l'arte bianca.
Leidenschaft für das Teighandwerk, die weiße Kunst. Ich nutze nur ausgewähltes Mehl, unbehandelt, ohne Zusatzstoffe. Mozzarella, Fior di Latte aus Campania.
Io uso un fior di latte campano.
Ein cremiger Mozzarella aus Kuhmilch.
A livello di pomodoro San Marzano DOP.
In Sachen Tomaten müssen es San Marzano Tomaten sein. Genauso wie der gute Esposito sie damals verwendet hat.
Fatta per la prima volta.
Raffaele Esposito, er ist eine Ikone unter den Pizzabäckern. Er soll vor 135 Jahren in Neapel die erste Pizza Margherita aus dem Ofen gezogen haben und sorgte so für den Ruhm des runden Teigfladens, so die Legende. Eine feine Geschichte, so schön fluffig und farbig belegt wie die Pizzaspezialität selbst. Garniert mit schillernden Figuren wie dem emsigen Don Esposito und ihrer hungrigen Majestät Margherita von Savoyen. Eine beliebte Version dieser Geschichte ist diese.
Juni 1889. Neapel bekommt königlichen Besuch. Umberto I. und seine Gemahlin Margherita weilen im Palazzo Capodimonte. Das Herrscherpaar genießt den weitläufigen Blick auf die Stadt und den Golf von Neapel. Ihre Majestät, die Königin Margherita, stets verwöhnt von französischer Küche und dieser überdrüssig, verspürt Appetit. Ausgerechnet auf Pizza.
Der stadtbekannte Esposito kommt angesichts des besonderen Auftrags ins Schwitzen und backt drei Pizzen.
Eine mit Schmalz, eine weitere mit Sardellen, die dritte mit Tomatensauce, Mozzarella-Käse und einem Zweig Basilikum.
Garniert also in den Farben der italienischen Trikolore.
Grün, weiß und rot.
Dem Adel schmeckt's, das gibt's auch schriftlich.
Haus Ihrer Majestät, Capodimonte, 11. Juni 1889. Wertgeschätzter Signor Raffaele Esposito, ich bestätige Ihnen, dass die drei Arten der Pizzas, die Sie für Ihre Majestät zubereitet haben, für köstlich befunden wurden.
Unterzeichnet
Ihr ergebenster Galli Camillo, Chef der königlichen Tafel.
Diese royalen Zeilen riefen geradezu nach einem Rahmen. Und so schmückt der Brief bis heute die Wand der Pizzeria Brandi in Neapel. Später säbelten Historiker am populären Entstehungsmythos der Pizza Margherita. Sie stöberten in Archiven, studierten Aufzeichnungen, verglichen Handschriften, prüften Siegel und entlarvten das Dokument als Fake. Der Folklore tat es keinen Abbruch. Die nach der Königin benannte Pizza blieb in aller Munde.
Da ist einfach nur Tomatensauce und Mozzarella drauf.
Schön fluffig, so dass es so ein bisschen Blasen wirft, der Teig.
Lecker. Knuspriger Rand, leckere Soße, Käse, der zieht und frisches Basilikum.
Nicht zu viel Zutaten, schön ausgewogen und mit Liebe gebacken.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Dass die Königin von Italien verliebt war in eine Pizza in den Nationalfarben des jungen Staates, ist einfach eine köstliche Geschichte. Tatsächlich besucht das Herrscherpaar im Sommer 1889 das quirlige Neapel. Nach der Bevölkerungsexplosion im 17. Jahrhundert leben in der süditalienischen Großstadt viele Menschen unter ärmlichsten Bedingungen. Sie hausen in eng bebauten Gassen, in den sogenannten Bassi, finsteren und feuchten Kellerwohnungen ohne fließendes Wasser. Die meisten sind arbeitslos, verdingen sich als Tagelöhner, leben buchstäblich auf der Straße von der Hand in den Mund.
Die Pizza war ein Arme-Leute-Essen.
Alberto Grandi widmet sich als Wirtschaftsprofessor der italienischen Esskultur und ihren Ursprüngen, spricht hierüber in einem Podcast. Demnach war die Pizza zunächst nichts anderes als schnelles, billiges Essen für die Unterschicht. Fast Food für die armen Lazzaroni in den schmutzigen Gassen, Street Food, über das Landsleute aus anderen Teilen der Nation eher die Nase rümpften. So auch damals der Schriftsteller und Autor der Pinocchio-Abenteuer Carlo Collodi.
Du willst wissen, was das ist, die Pizza? Es ist ein Brotteig mit einem Belag von allerlei darüber. Das Schwarz des gerösteten Brotes, das Weißliche von Knoblauch und Sardelle, das Gelb-Grünliche des Öls. Die Pizza sieht aus wie ein Mosaik aus schmierigem Schmutz und das passt genau zum Aussehen der Verkäufer.
Dem einst so schlicht bekleckerten Brot gelang eine kulinarische Weltkarriere. Die Pizza wurde neben der Pasta zum Inbegriff italienischer Traditionsküche. 2017 würdigte die UNESCO die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens offiziell als immaterielles Weltkulturerbe. Neapels Bürgermeister platzte vor Stolz, Restaurantbesitzer eilten auf die Straße und verteilten Häppchen.
Margherita ist die beliebteste Pizza. Die geht mehr als alle anderen.
Ich habe eine Pizza kreiert, die nicht rot ist, sondern mit gelben Datteltomaten. Die hat also eine gelbe Soße als Basis. Etwas süßlich, etwas delikater. Also eine etwas andere Interpretation des Klassikers.
Salami ist bei Touristen beliebt. Aber im Allgemeinen wird die Pizza mit Burrata am häufigsten bestellt.
Die Pizza Napoletana ist mehr als ein Lebensmittel, über deren Marke ein eigener Verband wacht. Sie ist hoch erhitzte Lebensart. Im historischen Stadtkern Neapels glühen die Pizzaöfen von rund 1500 Restaurants. Touristen kneten in Workshops Pizzateig und für die Teilnehmer der jährlichen Pizza-Weltmeisterschaft in Parma gibt es sogar die Disziplin
Ofenhitze einstellen mit der bloßen Hand.
Minimum 450 Grad und damit glühend heiß mag's auch die Margherita. Hobby-Pizzaioli verbrennen sich beim Backen regelmäßig die Finger. Historiker Alberto Grandi hingegen verbrennt sich den Mund. Der Professor, der in Parma lehrt, formuliert die für stolze Italiener steile These, wenn er sagt, dass die italienische Küche, die
Cucina Italiana,
gar nicht so traditionell sei, sondern einfach nur brillantes Marketing, made in Italy.
Man kann sagen, dass fast alles, was über die italienische Küche gesagt wird, falsch ist.
Zitiert ihn Anfang dieses Jahres die deutsche Presseagentur. So komme beispielsweise die Pasta Carbonara aus den USA, wo er auch die Herstellung des besten Parmesans verortet. Die berühmten Pacchino-Tomaten aus Sizilien seien eine Züchtung aus Israel und Spezialitäten wie Panettone und Tiramisu recht junge Kreationen.
Mamma mia.
Felice Rossotto nimmt es mit Humor.
Wer hat recht, ja oder nein? Jeder hat seine Meinung. Für mich ist italienisch.
Der gebürtige Sizilianer betreibt im Ruhrgebiet ein Feinkostgeschäft, importiert Spezialitäten aus seiner Heimat.
Jede Region hat sein Spezialrezept. Und bin ich sicher, es ist italienisches Rezept. Es ist keine aus Türkei oder England oder Amerika, das bin ich sicher.
In Italien selbst bringt Alberto Grandi die Gemüter zum Kochen. Sein Buch Erfundene Herkunftsbezeichnungen stößt vielen Landsleuten sauer auf. Seine zentrale These:
Der Mythos der italienischen Küche ist in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden und damit vor rund 50 Jahren.
Die Vergangenheit werde verklärt, um in der Gegenwart zu glänzen. Deshalb gilt Grandi vielen als kulinarischer Nestbeschmutzer, der dem Image Italiens schade. Denn auch in Sachen Pizza eckt Il Professore an. Für die, so der Historiker, läuft's in Italien erst seit den 1950er Jahren rund. Mehr noch, auch die Pizza Napoletana habe einen gewissen Migrationshintergrund, behauptet Grandi in einem Podcast mit dem Journalisten Daniele Soviati.
Die Pizza Napoletana wird eigentlich erst nach italienischer Migration in die USA ein großer Klassiker.
Eine erste große Auswanderungswelle erlebte Neapel nach den verheerenden Cholera-Epidemien, die die Stadt im 19. Jahrhundert immer wieder heimsuchten. Begünstigt durch die katastrophalen hygienischen Verhältnisse in den Slums. Angst vor Ansteckung bestimmte den Alltag. Allein deshalb halten Historiker es für höchst unwahrscheinlich, dass sich der Adel, wie seinerzeit die Königin, nach Essen aus der Arbeiterklasse die Finger leckte. In den rund 100 Jahren seit Gründung des italienischen Staates bis zum wirtschaftlichen Aufschwung in den 1960er Jahren, dem
Miracolo Economico,
wanderten rund 25 Millionen Italiener aus in alle Welt, der Großteil getrieben von Armut und Hunger und der Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Ausland bildeten sich neue Essgewohnheiten aus, so Grandi, mit neuen Zutaten. Auch Pizza und Pasta in Restaurants zu servieren, gehöre hierzu und habe sich beispielsweise in den USA entwickelt.
Hauptsache, es ist echter Käse drauf. Und so Analogkäse kann ich gerne drauf verzichten.
Ja, gerne noch Gemüse mit drauf.
Mit Burrata und Rucola.
Statt Burrata Parmaschinken.
Mit einem guten Büffelmozzarella und einer guten Tomatengrundlage. Also alles, was nicht klassisch aus Italien kommt, finde ich, ist nicht essbar.
Manche hingegen fremdeln mit exotischen Varianten. Hierzu gehört die Pizza Hawaii mit Ananas. Ein No-Go für viele Neapolitaner.
Pizza ist ja eigentlich traditionell Resteessen. Solange das lecker schmeckt, soll jeder machen, wie er lustig ist.
So praktiziert und perfektioniert in der ehemaligen DDR. Die real existierende Interpretation dieser Mahlzeit hieß dort nicht Pizza, sondern Kruste. Die war auch nicht rund, sondern eckig und ein eigenwillig exotischer Entwurf junger Kollektivköche aus den 1970er Jahren. Sie würzten den Teig mit Kümmel und Paprika. Der Belag kam vom Kombinat. Die Spreewaldkruste verschwand unter Sauerkraut, auf der Rostocker Kruste strandete Dosenfisch und auf der Räucherbräuler Kruste landeten Brathähnchen und Rührei. Ein Spiegelbild sozialistischer Mangelwirtschaft, denn die Zutaten mussten ganzjährig und in ausreichender Menge verfügbar sein. Der Kapitalismus hingegen schaufelte Tiefkühlpizzen in die Supermärkte, auf denen sich dann im heimischen Ofen oft Analogkäse bläht und Formschinken krümmt. In Gourmet-Tempeln hingegen türmen sich hochpreisige Zutaten auf der Pizza.
Hummer, Trüffel und Kaviar. It's wonderful,
I dream of you. Wie wundervoll wirkt da die Gewissheit, dass die Pizza Margherita auch 135 Jahre nach ihrer mutmaßlichen Erfindung und ihrem königlichen Namen zum Trotze ein demokratisches, weil erschwingliches und sättigendes Essen geblieben ist. Dieser italienische Pizzabäcker rät deshalb zur Wertschätzung.
Niemals die Kruste übrig lassen. Wenn ich das sehe, gibt mir das einen Stich mitten ins Herz. Das Pizzastück ist nicht zufällig ein Dreieck. Man nimmt das Dreieck, rollt es zusammen und dann steckt man es in den Mund, sodass man sowohl den belegten Teil als auch die Kruste hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Steffi Tenhaven an den 11. Juni 1889, angeblicher Tag der Erfindung der Pizza Margherita. Zeitzeichen morgen über den Bundeswehreinsatz im Kosovo.